Hallo, schön, dass du da bist beim Podcast Hochsensibel Au Ja. Der Podcast für ein Ja zu dir und ein Ja zum Leben. Mein Name ist Stefanie und heute habe ich ein sehr spannendes Interview für dich mitgebracht mit Jörg Fuhrmann, ein Experte zum Thema Trauma oder überwältigende Erfahrung, so wie er es auch nennt, und wie das Ganze auch im Zusammenhang mit dem Thema Hochsensibilität steht. Und bevor wir da jetzt in dieses spannende Interview einsteigen, habe ich noch eine Ankündigung. Diese Woche ist wieder ein Video online gegangen aus der Hochsensibel-Lounge. Da geht es darum, wie du liebevoller auf dich selbst schauen kannst. Besonders wenn du Erfahrungen gemacht hast, wie wir auch zum Beispiel, dass wir immer wieder gehört haben, stell dich nicht so an, sei doch nicht so empfindlich, was hast du denn jetzt schon wieder? Und die uns geprägt haben und auch dazu geführt haben, dass wir uns lange Zeit nicht richtig gefühlt haben. Und dazu haben wir jetzt ein Video gemacht mit ganz konkreten Inspirationen, Tipps, wie du da einen anderen Blick auf dich selber bekommen kannst, dass du dich selber liebevoll betrachten kannst. Du findest das Video wie immer bei YouTube und auch bei Facebook. Und wir freuen uns über deine Hinweise, deine Kommentare und den Austausch auch mit dir. Hast du noch eine Frage, die wir für dich beantworten können? Aus diesem großen Feld der Sensibilität, der Feinsinnigkeit. Wir freuen uns, wenn wir deine Fragen beantworten können, die Inspiration geben können, all den Erfahrungen, die wir über die Jahre gesammelt haben. Du kannst uns dazu anschreiben über die Webseite, über das Kontaktformular oder auch bei Facebook, YouTube oder auch bei Instagram. Wir freuen uns. So, und jetzt geht's gleich los mit dem Interview mit Jörg Fuhrmann. Und das steht auch noch in dem Zusammenhang der Reihe Hochsensibilität ist nicht das Problem, denn wir haben auch irgendwann festgestellt, dass viele Symptome, die uns das Leben schwer gemacht haben, dass die auf traumatische Erlebnisse zurückzuführen waren und gar nichts mit der Sensibilität an sich, mit unserer Feinsinnigkeit zu tun haben. Und Jörg ist da ein absoluter Experte, der ist ein Spezialist, der ist so drin in dieser Thematik und kann das so detailliert erklären, dass das auch für uns verständlich wird. Ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Inspiration und vielleicht auch neue Aha-Momente oder Ansichten. Viel Spaß! Hallo, ich begrüße heute Jörg Fuhrmann zum Interview. Hallo Jörg.
Hallo Stefanie.
Ich freue mich sehr, dass du da bist und Zeit gefunden hast, weil du bist ein Experte zum Thema Trauma und auch zum Thema Trauma und Hochsensibilität. Und das fand ich super spannend, weil ich dich selber entdeckt habe auf YouTube. Und ich wollte dich jetzt als erstes mal bitten, kannst du dich vorstellen für die Menschen, die dich noch nicht kennen?
Ja, kann ich gerne machen. Also mein Name ist Jörg Fuhrmann, ich leite das Freiraum-Institut und ich bin hier angesiedelt am Bodensee, das heißt auf der Schweizer Seite. Mhm. Und ja, ursprünglich komme ich nicht von hier, sondern wie man hört, sondern aus Nordrhein-Westfalen, sprich aus Soest, und habe da viele Jahre gearbeitet und auch an der Hochschule gelehrt, an mehreren, ursprünglich Sozialwissenschaften studiert und Theaterpädagogik, und habe dann verschiedene therapeutische Ausbildungen gemacht und eben dann auch die ganzen Jahre viel transpersonale Psychologie gemacht, also die eben das Thema Spiritualität ganz stark mit reinzieht seit den 50er Jahren, wo es dann viel über Körperarbeit und Atemarbeit geht. Und das ist schon recht nah auch an den verschiedenen Ansätzen in der Traumaarbeit. Und ich habe dann eben verschiedene Trauma-Ausbildungen gemacht bilde mich da immer weiter. Ich spreche vor allen Dingen Menschen an, die sich persönlich eben tiefergehend entwickeln wollen. Das mache ich hier in einer 1:1 Intensivarbeit. Das sind dann so Intensivtage oder Wochen. Gebe Workshops auch am Benediktushof oder am IHK in Freiburg oder in Soest noch nach wie vor ab und zu. Das ist so das, was ich so ganz grob kurz zusammengefasst mache. Und ja, ich habe auch einen Kanal, da sind eben viele hundert Videos drin zu diesen ganzen Themen bei YouTube.
Das ist wirklich eine ganze Menge. Und wie bist du dann auf das Thema Trauma gekommen?
Ich spreche eher von überwältigenden Erfahrungen, weil Trauma ist schon immer so ein Wort, was viele abschreckt. Und das trifft die Sache auch leider nicht so ganz, um die es eigentlich geht, finde ich. Mhm. Das gleich mal vorweg. Das Thema ist mir, also das hast du ja gerade auch schon so angedeutet, dass es einfach ein Begriff ist, den man anders versteht. Man bringt das sofort in Verbindung mit sehr extremen Lebensereignissen, wie eben Kriegserfahrungen, wie Naturkatastrophen und Überfälle und solche Dinge eben, oder eben starke physische Gewalt, Erfahrungen und so weiter. Ja, es geht aber eben weitaus mehr als das. Also es ist weitaus mehr als das. Es sind so, wo man heute im Fachbereich, also in der Psychologie spricht man zum Beispiel auch von Typ-2-Trauma, das ist dann Mikrotraumata. Dazu zählen dann zum Beispiel auch die ganzen Beziehungsthemen, Beziehungstraumata. Und die haben Menschen ja häufig gar nicht als Trauma verstanden oder abgespeichert für sich selber oder die Fachleute auch erst lange nicht. Und darüber hinaus wäre dann, sage ich mal, so eine Art Typ-3-Trauma, das wäre dann das Mikro-Mikro-Trauma, was auch von der Psychologie häufig gar nicht so verstanden wird, aber von Peter Levine so definiert worden ist, dass im Grunde jede Erfahrung, die das Nervensystem überwältigt hat, im Grunde einen traumatischen Charakter besitzt. Und wenn man das ernst nimmt, muss man eigentlich sagen, jeder hat mehr oder minder irgendwelche Arten von Trauma erlebt. Also sprich von überwältigenden Erfahrungen erlebt.
Aha, das heißt, das wird aber dann so eingeordnet. Du hast eben gesagt, Typ 1, Typ 2 und Typ 3.
Ja, Typ 3 gibt es nicht. Das habe ich jetzt erfunden.
Ach, das hast du gerade erfunden.
Mhm. Ja, das müsste es dann eigentlich nach dieser neueren Definition auch noch geben.
Okay.
Nur wenn man das machen würde, dann sind da immer alles Diagnosekriterien, um Leute dann auch als krank quasi abzustempeln und um sie dann im Kassensystem entsprechend abrechnen zu können. Wenn man das machen würde, so, dann wäre ja jeder krank und hätte ja jeder Anspruch auf Kassenleistung. Und das würde also nicht passieren.
Ja.
Von daher, das habe ich ja gerade gesagt, deswegen spreche ich eher von überwältigenden Erfahrungen. Mhm. Weil bei Trauma sagt jeder sofort, ich bin ja nicht krank oder ich habe ja ich bin ja nicht als Geisel genommen worden. Mhm. Ja, und dieses überwältigende Erfahrungen, das trifft für mich, für mein Verständnis eher. Und das ist ja auch das, was Peter Levine gesagt hat, dass letztendlich damit schon die Kriterien erfüllt sind, um über das zu reden, worum es eigentlich geht, nämlich dass das Nervensystem nicht mehr in der Lage ist, etwas gut zu verarbeiten. Mhm. Und das war auch ein Thema, wo ich lange mit zu tun hatte, für mich selber. Und das ist ein Grund, warum ich angefangen habe, mich mit vielen Dingen aus dem Bereich der Therapie zu beschäftigen.
Ah, okay.
Das war ein langer Weg. Ich habe da ja bei Mystica TV und den anderen Formaten wie Neue Horizonte und so, habe ich ja, oder Welt im Wandel und so, haben wir ja darüber gesprochen auch. Ich habe halt also eine sehr frühe Erfahrung gemacht. Pim van Lommel hat das auch mal als Nahtoderfahrung klassifiziert. Und wenn man also sehr früh so eine Erfahrung macht, das war halt ein Sturz im Kellerloch mit hinterher ständig außerkörperlichen Erfahrungen, ja, dann hat das Nervensystem also auf eine gewisse Weise einen weg. Dürkheim würde sagen, der Zen-Meister oder Zen-Lehrer, der Deckel oben ist nicht mehr ganz zu. Also man hat ständig alle möglichen übersinnlichen Wahrnehmungen, Präkognitionen, also man nimmt Dinge wahr, die dann auch eintreten zum Teil, oder man nimmt bei anderen Leuten alles Mögliche wahr. Und je jünger man ist, desto schlechter kann man das natürlich filtern. Und dann hat man also das Problem, dass man das alles auf sich bezieht, völlig überflutet ist von diesen ganzen Erfahrungen und Bildern und Informationen, die da auf einen einströmen, und eigentlich nicht mehr ganz da ist in der Welt, weil einem dann wirklich ein Stück weit die Orientierung fehlt und man einfach zu viel Info hat. Hm. Und das ist genau ein Punkt, der ja auch bei HSP von Elaine Aron genannt wurde, ne? Mhm. Dass man eben eine Überstimulation hat. Mhm. Und dass man eben dann im Stress ist, also durch diese Form von Übererregung.
Ja,
Subtil, genau, auch ein wichtiger Faktor, den Levin dann beschreibt in dieser seiner Definition von eben überwältigenden Erfahrungen.
Das finde ich einen ganz griffigen Begriff. Also da kann man sich schnell was drunter vorstellen, überwältigende Erfahrung. Und da hat wahrscheinlich ja die meisten, wenn nicht jeder, auch irgendwas erlebt in seinem Leben.
Genau.
Und wird aber tatsächlich medizinisch, wenn es dann zu bestimmten Symptomen kommt, auch als Trauma bezeichnet.
Da spricht ja auch nichts gegen, wenn es eine gewisse Schwere hat, ja, was wirklich eine extreme Erfahrung bezeichnet. Das macht ja Menschen, die dann diese extremste Erfahrung gemacht haben. Also du hast ja immer dieses Ereignis und du hast die Person. Und je nachdem, wie viele Ressourcen jemand hat, kann er damit besser oder schlechter umgehen. Es gibt halt Kinder in ganz extrem schlechten Bedingungen und die haben Geschwister und die, ne, sie selber gehen da drauf und die Geschwister schaffen es irgendwie hinterher noch erfolgreich eine Familie zu gründen und im Beruf zu leben und halbwegs gesund alt zu werden. So, und dann, wenn man dann untersucht, was ist denn der Unterschied zwischen den beiden, dann stellt man eben fest, der Bruder oder die Schwester hat irgendwelche Resilienzfaktoren, die erste Person, die Ausgangsperson eben nicht hat. So, und das ist also ein Faktor, der ja jetzt in den letzten Jahren zunehmend, in den letzten, ich sag mal, 15 Jahren, jetzt so in der Erforschung, auch in der Pädagogik, in der Therapie und so weiter, überall immer mehr in den Blickwinkel genommen wurde, wo aber Maslow schon darauf hingewiesen hat, damals in den 50er Jahren, weswegen die humanistische Psychologie ja eigentlich begründet wurde, weil man gesagt hat, wir können nicht mehr nur defizitorientiert gucken, sondern müssen auch die Ressourcen in Blick nehmen.
Ja.
So, und dann hast du also, wenn jemand wenig Ressourcen hat, dann ist er eben sehr vulnerabel.
Was heißt das? Was
heißt also vulnerabel? Sehr verletzlich.
Ja.
Für weitere Erfahrungen in dieser Richtung. Mhm. Das heißt also, Menschen, die eine Erfahrung X gemacht haben, da ist es sehr wahrscheinlich, und die nicht gut verarbeiten konnten und integrieren konnten in ihrem gesamten System und auch in ihrem Nervensystem, da schrumpft also die Fähigkeit des Toleranzfensters, kann man sagen. Mhm. Das heißt, sie werden mit hoher Wahrscheinlichkeit ähnliche andere Erfahrungen, sprich YZ und so weiter, auch machen. Mhm. Das heißt, die akkumulieren das.
Was heißt jetzt akkumulieren?
Ja, das heißt also, der Stress im Nervensystem wird immer mehr, die Dünnhäutigkeit wird mehr, das ganze Leben ist durchzogen, immer mehr Sachen zu vermeiden, die man als stressreich erlebt. Man befindet sich eigentlich permanent in einer Übererregung. Ja.
Ja.
Konzentrationsprobleme, ist versteckt reizbar, zeigt eine permanente Wachsamkeit, ist also ständig irgendwie immer am Gucken von irgendwo was, ne, so nicht zu viel ist.
Ja.
Und all diese ganzen Dinge, und da spricht, also wie gesagt, man neigt auch zu eben so Sachen wie Albträumen und Flashbacks und sowas, dass man immer wieder von Erinnerungsbildern verfolgt wird oder dass man mit denen so zu tun hat, dass man Bilder als bedrohlich erlebt oder Gedanken oder auch Situationen dann eben sich vermischen, obwohl das mit der Situation gerade gar nichts zu tun hat. Da habe ich mal so ein Video zum Thema Orientierung gemacht, so ein Erklärvideo, was das ganz gut beschreibt.
Ja.
Und das hat alles was mit diesen Folgen dann auch zu tun. Und das Akkumulieren bedeutet eben, dass Menschen dann, wenn sie jetzt eine so eine Erfahrung gemacht haben und jetzt quasi mit ihrer Aufmerksamkeit und Orientierung schon so hypersensibel sind, dass sie das Gras wachsen hören, dann finden sie natürlich auch wieder was in diese Richtung, schneller als andere, die da nicht so fixiert sind. Mhm. Und dann häufen sich diese Erfahrungen. Dadurch wird im Nervensystem also das trainiert. Das Hüter spricht von Autobahnen, die da gebaut werden, neuronal, ne, im Gehirn und auch sonst wo im Körper. Und das heißt also, du bist da immer schneller unterwegs auf der Fahrbahn und immer besser, weil das immer mehr trainiert wird. Immer wachsamer, aber auch parallel. Vielleicht auch fühlt man sich immer bedrohter. Und das ist dann quasi wie so ein, das wird wie so ein Teufelskreis.
Okay.
Wo ich darauf hinweisen wollte in den Videos, war dann zum Beispiel eben zu sagen, okay, ich habe viele Menschen hier gesehen, die gesagt haben, ich bin HSP. Mhm. Und ich habe das selber von mir auch lange gesagt, sage ich auch heute noch. Aber nichtsdestotrotz hat mir das alleine nicht so geholfen. Was mir geholfen hat, ist dann zu verstehen, wie mein Nervensystem tickt, wie ich das besser regulieren kann und was die Erfahrungen an Überwältigung, die ich im Leben hatte, damit zu tun haben. Hm. Und das wiederum hat mir dann geholfen, mit den Symptomen quasi umzugehen, und die sind deutlich weniger geworden. Und das habe ich mit vielen Klienten hier auch so erlebt.
das kann ich bestätigen. Ich habe da ja nochmal eine andere Sicht drauf. Also in der Öffentlichkeit habe ich immer so den Eindruck, wird HSP grundsätzlich als Problem betrachtet. Und für mich ist das ein positives Persönlichkeitsmerkmal. Und ich würde das dann trennen auch von diesen überwältigenden Erfahrungen.
Ich kann da auch noch was zu sagen. Also ich würde das weder so noch so definieren wollen. Ich würde sagen, das hat beides. Mhm. Und wir leben halt in einer Welt, in der du auf einer bestimmten Ebene, also horizontal, sage ich mal, klarkommen musst. Mhm. Und ich war ja vertikal, auf dieser vertikalen Ebene, sehr, sehr offen und habe da eben alle möglichen Erfahrungen gemacht. Und da müssen andere viele Jahre lang irgendwelche Übungswege für machen, um da hinzukommen. Das hatte ich dann einfach. Das ist schön, aber auf der horizontalen hatte ich eben so meine Probleme. Und die Welt fordert das halt einfach von einem ein, weil man braucht zum Beispiel den Schlüssel zur Kohle. Man muss ja irgendwie hier sein Geld verdienen. Mhm. Ja? Und dafür musst du bestimmte Dinge leisten. Und das war dann zum Beispiel schwierig, also viele Jahre für mich. Und das erlebe ich eben so auch, dass Menschen, zu mir kommen viele Menschen, die wollen ihr Potenzial erweitern oder leben. Und da ist es auch wichtig, sich dann diese Aspekte anzuschauen, die eben machen, dass man auch dann auf der Bremse steht bei sich selbst. Und natürlich ist HSP eine Gabe auf einer Seite und eine Riesenchance. Aber es kann wie alles auch eine Falle sein.
Mhm. Ja, das ist jetzt deine Sichtweise. Es ist halt ganz individuell. Für mich ist eher so diese Sensibilität, die ich ganz toll finde. Aber ich wollte dich jetzt nochmal fragen nach den Symptomen, diese überwältigende Erfahrung, das Trauma. Worin kann sich das zeigen?
Ja, was ich gerade schon sagte. Also die klassische Trias ist eben, dass du Dinge wiedererlebst. Der Fachbegriff ist dann Flashback. Mhm. Ja, dass also Situationen dich immer wieder gedanklich beschäftigen, dass du Albträume hast, dass du ja ganz plötzlich so unangenehme Empfindungen hast oder dich bedroht fühlst oder bedrängt fühlst oder überwältigt fühlst. Ja? Mhm. Manchmal vielleicht auch unkonkret, dass man es gar nicht genau benennen kann.
Mhm. So eine Übererregbarkeit.
War jetzt der dritte Punkt vorhin?
Ach so, okay.
Ja, das zweite ist eben dann der Versuch, das zu vermeiden.
Ja.
Ja, also, dass manche Leute dann auch versuchen, dicht zu machen, also innerlich, dass sie dann abstumpfen, dass sie vielleicht auch irgendwelche Substanzen konsumieren. Das machen manche dann auch mit Medikamenten oder mit Alkohol, ne? Also ich glaube, bei vielen ADS-Fällen ist das auch so der Fall, ja.
Ja.
Dass die ständig in so einem Hyperarousal drin sind und dann werden die entsprechend runtergeschossen, dass dann da nicht mehr viel Wahrnehmung ist. Ne? Mhm. So, und dann der dritte Faktor ist eben ganz wesentlich, dass diese nervliche Übererregung da ist, was die Reizschwelle dann extrem runtersetzt. Das heißt, man ist sofort in so einer Überstimulation, dass man sympathikoton ist. Das heißt, dass der Sympathikus übererregt ist und man ist sehr überaktiv. Man ist vielleicht schnell erregt. Man ist schnell im Kampfmodus oder im Fluchtmodus. Ja. Mhm. Und man ist vielleicht auch sehr wachsam. Man ist also ständig auf der Suche nach irgendwie was hier komisch scheinen könnte, nach Gefahr. Und man kann sich vielleicht auch nicht mehr gut konzentrieren, man ist nicht mehr gut im Kontakt mit anderen. Wohingegen der Punkt davor, dieser zweite Punkt, der kann dann auch dahin gehen, dass man ständig so im Freeze ist, in der Starre ist. Ne? Also da spricht man dann vom dorsalen Vagus, der dann aktiv ist. Mhm. Und der Vagusast, der eben dann für die Erstarrung auch zuständig ist. Und wir bräuchten eigentlich eher wieder diesen ventralen Vagus online, dass unser Nervensystem im mittleren Modus läuft, wo wir nicht in diesen Extremen sind, sondern wo wir eher in einem Modus der Zugewandtheit sind, die auch gegenwärtig ist. Mhm. Weil die anderen Modi, die sind häufig in der Vergangenheit oder der Zukunft.
Ja.
Genau.
Ich verstehe. Und du hilfst dann den Menschen, dass sie mehr in der Gegenwart das wahrnehmen können und das auch adäquat betrachten können und reagieren können.
Genau, manchmal ist eben auch die Frage, ist jetzt eben dann diese hypersensible Wahrnehmung, ist das jetzt gerade eine Hilfe oder ist das eigentlich etwas, was jetzt gerade too much ist? So, also weil alles hat ja immer irgendwie so ein, wie soll ich sagen, es gibt immer so einen Grad, wo etwas, bis wohin etwas noch gut ist und ab wann es möglicherweise eher eine Hemmung ist. Von daher gucke ich mit den Leuten dann auch vor allen Dingen dahin, wo es dann vielleicht besser wäre, Dinge zu tun, dass ich etwas runterregulieren kann und möglicherweise nicht mehr so überaktiviert sein muss. Jetzt, wenn wir nochmal auf HSP schauen, da ist es ja eben so, dass eine Kernaussage ist ja die, dass es von Geburt an so ist. Und da muss man eben auch sagen, das wurde ja lange Jahre auch als Humbug hingestellt. Heute wissen wir das. Ich habe jetzt auch bei mehreren Online-Kongressen mitgemacht zum Thema Geburtstrauma und überwältigende Erfahrungen schon im Mutterbauch. Und wir wissen heute aus der ganzen transgenerativen Traumaforschung, Stichwort Epigenetik, dass eben ganz viele Traumata auch eben oder überwältigende Erfahrungen eben auch weitergegeben werden, rein auf Zellinformationsebene oder genetischer Ebene von den Vorfahren. Und im Mutterbauch, wie gesagt, da gibt es so viele Möglichkeiten, was da alles traumatisch für das Ungeborene erlebt werden kann, wo man hinterher sich aber nicht mehr dran erinnert. Die Palette ist immens. Das kann zum Beispiel sein, dass die Mutter das Kind gar nicht wollte in dem Moment und sagt, Mensch, jetzt doch nicht. Ja.
Ja.
Oder dass sie das monatelang gar nicht mitkriegt, dass sie schwanger ist und ihren Lifestyle weiterfährt wie vorher. Das muss noch nicht mal Alkohol und Zigaretten sein, sondern das kann hinterher einfach so ein Gefühl auslösen, wie für mich ist gar kein Platz, ich werde überhaupt nicht wahrgenommen. Das macht natürlich Stress.
Ja.
Und es kann auch viel weitergehen. Natürlich, dass es dann in so Extreme rein, wie dass die Mutter krank ist, dass sie unter extremer Not leidet, dass sie vielleicht Gewalt erfährt, dass sie Stress hat mit dem Partner, dass sie dann auf einmal, oder wenn es ganz schlimm ist, von einem Missbrauch, dass das Kind von einem Missbrauchsfall ist, wo eine Vergewaltigung eine Rolle gespielt hat oder dass die Frau existenziell in Not ist und nicht mehr weiß, ob sie die nächste Woche noch überlebt, weil sie nichts mehr zu essen hat oder kein Dach über dem Kopf. Ne, gibt ja tausend Faktoren bis hin zu irgendwelchen anderen Unverträglichkeiten wie Rhesusfaktor, Unverträglichkeiten oder dass ein Zwilling da ist, der vorzeitig abgegangen ist. Also da gibt es so alle möglichen Eventualitäten, die da eine Rolle spielen können. Und da kommt man mit dem normalen Bewusstsein eher so nicht dran, ja, weil die Psychologie sagt auch, das ist sowieso unmöglich, sich daran zu erinnern. Wir wissen aber eben aus der transpersonalen Psychologie, dass über Atemtechniken oder auch über Substanzen Menschen anscheinend doch Erfahrungen machen können, von zumindest auf der Körperebene, auf der Zellebene, dass das sich doch eben erinnert. Da ist zwar kein rationales, kognitives Erinnern im Sinne von, aha, so vom Frontalien her, so war das, weil das ist ja alles noch nicht ausgebildet gewesen, aber auf der Körperebene zeigen sich auf einmal solche Sachen. Und wenn die dann hinterher eine, wie soll ich sagen, eine Einordnung kriegen, durchgearbeitet werden, dann kann es durchaus auch sein, dass sich das deutlich verbessert.
Durchgearbeitet werden, jetzt wird es interessant, ja.
Ja.
Was bietest du denn den Menschen an? Also wenn sie zu dir kommen mit diesen ganzen Symptomen und auch Schwierigkeiten haben, was hast du gesagt, vertikal durchs Leben zu gehen, oder?
Ja, vertikal gehen wir sowieso, ne?
Ja,
ja, aber zentriert würde ich das nennen.
Ja.
Also bei vielen Menschen muss man ganz klar sagen, denen fehlt die vertikale Achse, weil die sich rein auf dieses materiell linear-kausale Denken ausgerichtet haben. Stichwort Schule, Studium, Haus, Familie, Karriere. Und was anderes gibt nicht. Das ist rein diese horizontale Ebene. Und bei denen arbeite ich daran, die vertikale Ebene im übertragenen Sinne dazuzunehmen. Das ist dann eher die Frage nach dem Sinn oder nach so einer feinstofflichen Wahrnehmung. Aber die meisten Menschen, die ich jetzt mit HSP kennengelernt habe, die haben das Problem eher nicht. Die haben eher das Problem, dass sie sich auf dieser Achse häufig verlieren. Mit denen arbeite ich dann eher daran, in so eine Art Mittelpunkt, wie bei so einem Kreuz. Ich habe immer so ein altes benediktinisches Kreuz als Symbol, gleichschenklich. Da ist in der Mitte so ein Punkt. Da in diesen Punkt zurückzufinden und sich nicht so sehr auf dieser vertikalen Achse zu verlieren.
Ja.
Und das war für mich auch lange, lange ein Übungsweg. Und das geht auch erstmal über diese Regulation, aber ich arbeite mit denen auch viel über den Körper. Das heißt, körperlichen Stress rausbringen, weil Reden alleine reicht bei weitem nicht.
Ja.
Das, ja, das kann man also nicht über eine Talking Cure machen. Ne? Also man braucht den Körper dafür. Und das verstehen die modernen Psychologen ja auch zunehmend mehr. Und dann nutze ich eben ganz stark den Atem auch und verschiedene Dinge dabei, um da eben den Themen auf die Spur zu kommen. Und manche Dinge, die sind jetzt auch nicht mal eben zu machen. Das sind dann auch wirklich längere Übungswege. Ich habe teilweise auch Leute, mit denen ich seit Jahren immer mal wieder was mache. Und das sind dann so spiralförmige Prozesse, die einfach in die Tiefe führen auch, ne? Ich aus meiner eigenen Erfahrung glaube ich auch nicht, dass die Sachen unbedingt irgendwann fertig sind, gerade wenn die so früh ingraviert wurden ins eigene Leben, in die Lebensmatrix, sondern ich glaube, manche Sachen sind auch einfach Lebensprogramme, Lebensthemen, wo wir immer wieder dran wachsen dürfen. Ja.
Immer ein Stückchen weiter, ne? Gibt es vielleicht eine Übung, wenn du sagst, dass du auch viel geübt hast, um dich zu zentrieren, um diesen Mittelpunkt zu kommen, die du Menschen anbieten kannst, die sie ganz leicht ausprobieren können, wie das für sie wirkt?
Ich bin da überhaupt nicht so ein Freund von. Ich habe zwar so eine Übungsbroschüre gemacht, die können die Leute sich auch gerne runterladen, die kannst du ja mal verlinken. Grundsätzlich habe ich die Erfahrung aber gemacht, dass es in der Regel nicht unbedingt die Übungen sind. Es gibt auch jetzt zig Tipps immer, was ich mit meinem Vagus machen kann und so. Das ist alles gut und schön. Aber gerade bei diesem Thema ist in der Regel nie die Übung das Entscheidende, sondern eine Erfahrung mit einem koregulierenden Nervensystem in einer Situation an der Grenze.
Kannst du mal ein Beispiel sagen?
Ja, dass, wenn ich jetzt mit jemandem arbeite, versuche ich mit demjenigen erstmal zu definieren, was bedeutet Sicherheit und was ist eben, was bedeutet jetzt Unsicherheit oder Stress. Und da gibt es ja irgendwo so einen Grenzbereich und dann gehen wir in diesen Grenzbereich oder an den Grenzbereich und erforschen das. Und Levine nennt das Pendeln. Und dann geht man also immer wieder in diesen Bereich und geht wieder zurück in die Sicherheit. Und dann wechseln wir dort hin und her. Und früher hat man gesagt, also du musst da einfach nochmal voll reingeschubst werden und dann geht alles gut. Das ist lange überholt. Weil das zum Beispiel verstärkt nur ja die negative Erfahrung, die man da hat. Das machen die Leute eh schon den ganzen Tag mit sich selber. Wir machen das dann so, dass ich bleibe in dem Moment in meiner Mitte. Dass unsere Nervensysteme sind dann miteinander vernetzt. Das passiert. Und dann kann das andere Nervensystem im Stress sich daran quasi koregulieren, also sich am Modell regulieren.
Das heißt, es wäre jetzt dein Hinweis, mit Begleitung nochmal an diese Grenzsituation zu gehen und das dann zu erweitern, das eigene Repertoire.
Das schafft Vertrauen und das legt dann neue Spuren, auch nervlich neue Spuren. Und wenn man dann hinterher bestimmte Dinge, die man dann so gelernt hat, alleine mit sich macht, ist die Chance hoch, dass sich das Nervensystem daran erinnert. Wenn ich die gleichen Dinge aber ohne die Koregulation mache, dann kann das komplett ins Gegenteil umschlagen oder völlig nach hinten losgehen, obwohl die Übung oder die Sache an sich super ist. Die Übungen sind es in der Regel nicht, sondern es ist die Koregulation und der Mensch ist ein soziales Wesen, ja, wie Säugetier mit etwas mehr Gehirn, könnte man sagen. Und das ist das, was wir erstmal als erstes brauchen. Und also, die Übung ist vielleicht 5%.
Die Koregulation meinst du eben, dass man das gemeinsam macht? Jemanden, der stabiles Nervensystem hat in dem Moment.
In dem Moment, ja. Und dann ist eben die natürlich noch andere Faktoren, die kommen dann dazu. Das ist zum Beispiel also dann eben eine sanfte Aktivierung von dem System, von dem Nervensystem, dass derjenige dann, der andere, der koreguliert ist, also der Therapeut, dann erkennt, wann derjenige eben nicht mehr, der Klient dann in dem Fall, nicht mehr in seiner Mitte ist, sondern aktiviert wird.
Ja.
Das weiß derjenige selber gar nicht. Der ist ja einfach so. Und das sieht man dann eben an vielen nonverbalen Signalen. Weil wenn wir in so chronischen Stress drin sind, traumatischen Stress drin sind, was so auch so eine Hypersensitivität auch verursacht dann sind wir eben auch in diesen alten Gehirnteilen unterwegs. Und die neueren Gehirnteile sind aber, wenn sie online sind, dazu in der Lage, das quasi zu sagen, nee, stopp mal, es ist gar nichts gerade, was gefährlich ist. Und da können die sich auch wieder beruhigen. Das geht aber nur, wenn man bewusst ist und im Hier und Jetzt ist. Ansonsten machen die alten Gehirnteile, dass das neue, die neuen Gehirnteile abgeschaltet werden, offline gehen.
Okay.
Und dann habe ich ein Problem.
Ja.
Dann bin ich im Film, könnte man sagen.
Ja, genau. Ich weiß genau, wovon du sprichst. Und jetzt ist mir nur dazu eingefallen, dass ja so Therapieplätze Mangelware sind.
Absolut. Vor allen Dingen bei guten Leuten.
Vor allem bei guten Leuten. Und zum Teil wirklich man extreme Wartezeiten hat.
Ja, klar.
Das heißt, man bräuchte vielleicht aber auch die Möglichkeit dann, wenn du sagst Co-Regulation, also mit jemandem zusammen, gibt es die Möglichkeit, dass ich mich beruhigen kann und auch mit der Situation besser klarkomme. Das heißt, ich müsste mir für den Notfall jemanden suchen, erstmal so lange, bis ich so einen Therapeuten gefunden habe, den ich fragen könnte, mit dem ich das absprechen könnte, den ich in dem Moment kontaktieren darf, telefonieren, treffen darf oder so weiter.
Das ist die Frage nach diesem Verständnis von Gesundheit. Also ich glaube, ich habe so viel selber in meine eigene Arbeit investiert, das am anderen Haus gesteckt. Mhm. Ist so. Ne? Also ich kann das ausrechnen und da kann ich, weiß ich genau, das ist das, was Freunde von mir für ihre Hüte bezahlt haben. Ja. Ich habe mein Leben lang da eigentlich quasi dran gearbeitet und rein investiert in diese Entwicklung. Und das war nicht nur von dem Beruflichen irgendwie getrieben, sondern das war wirklich ein Wunsch nach Erkenntnis. Und das hat was mit einer eigenen Priorität zu tun. Dafür bin ich halt nicht in Urlaub gefahren oder irgendwelche Sachen gemacht. Diese Entscheidung kann ja jeder für sich irgendwo an einem bestimmten Punkt treffen. Und wir haben halt immer noch ein System, was eben auf Krankheit abzielt. Deswegen heißt es ja auch Krankenkasse. Und wenn jemand jetzt wirklich eine schwere Erkrankung hat oder ein schweres Trauma, dann ist das ja auch sinnvoll, das zu nutzen. Aber wenn es erstmal um so Prozesse geht, die milderer Art sind, dann ist das einfach eine Entscheidung, ob man sich das selber, ob man das sich selber wert ist, sich diesbezüglich zu entwickeln. Und ja, das ist ja das, was ich mit Leuten eben mache. Und ich mache dann hinterher mit Leuten auch eben online weiter. Wenn die von weiter weg kommen, bin ich dann auch online, mache ich dann Einzeltermine noch, wo das dann geht auch. Ne?
Ja, das heißt, du plädierst dann eben auch dafür zu gucken, was ist mir das wert und dafür eben auch selbst Geld zu bezahlen, wenn ich jemanden gefunden habe, der mir helfen kann, wo ich mich gut aufgehoben fühle.
Ja, klar.
Wo ich dann für mich sehr viel lernen kann, mein Nervensystem zu regulieren. Das ist ja letztendlich auch der Punkt, zu lernen, das eigene Nervensystem in der Hinsicht zu regulieren. Ne? Und die eigenen Resilienzfaktoren, die stärkenden Faktoren dazu einzubinden.
Genau. Ja, und beim Thema HSP ist das einfach alles so ein bisschen unscharf, um das vielleicht mal wieder abzurunden jetzt. Die Definition an sich ist ja schon nicht so ganz hundertprozentig klar, auch mit der Testung und so weiter. Das, man kann das ja machen, aber die Validität ist natürlich wackelig. Und nach rein jetzt so klinischen Maßstäben, meine ich, ne, entsprechende Studien in breiter Menge gibt es ja da jetzt nicht zu. Und mir hat das damals schon geholfen, als ich das entdeckt habe und gemerkt habe, ey Mensch, volle Punktzahlen so. Ne? Das war für mich schon ein ziemliches Schlüsselerlebnis. Aber ich habe auch die Gefahr gesehen und die sehe ich auch bei manchen Menschen, die hier hingekommen sind, dass man das nachher benutzt als so eine Art Label und dann wird möglicherweise der Zustand zementiert.
Ja.
Und man guckt gar nicht mehr nach anderen Faktoren, die möglicherweise, wie jetzt wie dieses Thema jetzt überwältigende Erfahrung, / Trauma. Ich habe auch mal in der Selbsthilfegruppe in Konstanz zum HSP da einen Vortrag gehalten. Da hatte ich auch so ein bisschen bei einigen das Gefühl, kam das bei mir auch so rüber. Da habe ich gedacht, okay, es ist auch teilweise eine Falle. Also jede Etikette ist immer eine Falle letztendlich. Und von daher ist das einfach so der Impuls zu sagen, okay, schau dir das doch mal an. Möglicherweise, wenn dich an dem Thema etwas stresst, also wenn man mit dem, was man jetzt unter dem HSP-Konglomerat versteht, super in Ordnung ist, dann muss man ja auch gar nicht gucken. Aber wenn man merkt, okay, es ist etwas, was mir doch irgendwie, wo ich sagen würde, das könnte ich mal ändern oder das könnte sich mal ein bisschen in eine andere Richtung bewegen, da wäre ich doch ganz zufrieden. Dann könnte man sich das jetzt einfach mal anschauen, dieses Thema, und mal dahin gucken und reinspüren, ob man möglicherweise damit vielleicht was zu tun hat. Und das heißt ja nicht, dass die Gaben von der Hochsensitivität hinterher weg sind, sondern es heißt nur, dass man mögliche Stressoren, die mit in diesem Fahrwasser schwimmen, was man vorher einfach als hochsensitiv getan hat, vielleicht aus einem anderen Bereich herrühren. Aber das ist sehr schwer auch auseinanderzuhalten für mein Verständnis, weil, wie ich schon gesagt habe in diesem einen Video, was du meintest vorher, letztendlich sind alle Menschen, die Trauma haben, auf irgendeine Weise hochsensibel, weil sie natürlich hochsensibel sind, auf jeden Fall für diese Dinge, die ihnen passiert sind, und sie auf, und ihr ganzes System will verhindern, dass das nochmal passiert.
Ja.
Und da sucht man, also scannt man ständig die Umgebung, bewusst oder unbewusst, nach solchen Phänomenen.
Das finde ich nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Vielen Dank.
Gerne.
Aber das ist auch meine Sichtweise, dass zumindest die, eben die Sensibilität nicht das Problem ist für die Symptome, unter denen viele Menschen mit diesem Label Hochsensibilität leiden. Ne?
Was unklar ist dabei, das muss man vielleicht noch dazu sagen, ist, ob jemand, der jetzt von Geburtswegen an HSP hat, in einer überwältigenden Situation leichter quasi eine Disposition hat, dass sich da zum Beispiel eine langfristige Traumafolge etc. oder ein langfristiger Traumastress im Leib daraus ergibt, als jemand, der das nicht hat. Das ist nicht erforscht, soweit ich weiß zumindest. Das ist, ja, das wäre auch offen als Frage. Grundsatzfrage wäre auch, wo kommt HSP genau her? Hat das vielleicht auch was, wie ich gerade schon sagte, mit vorgeburtlichen Erfahrungen zu tun, die einfach total sensibel gemacht haben für bestimmte Dinge? Wie Rumi schon sagte, der Mystiker, die Wunde ist da, wo das Licht hineinströmen kann. Oder Meister Eckhart, der christliche Mystiker, sagte, Leid ist das schnellste Pferd zu Gott. Ich gucke mir die Dinge phänomenologisch an, das heißt, ich schaue auf die Phänomene und gucke, aha, interessant. Der oder die sagt, sie ist jetzt zum Beispiel HSP, aha, okay, und diese Person hat jetzt diese und jene Erfahrung gemacht, die konnte sie nicht integrieren und jetzt hat sie diese und jene Probleme. So, und wenn sie jetzt anfängt, da und daran zu arbeiten und das zu regulieren, dann geht es ihr besser. Und diese Erfahrung habe ich jetzt gerade beim Thema HSP öfter gemacht. Das ist einfach das, was ich sehe. So, und das finde ich halt interessant und sage, okay, für mich wäre es auch unlogisch, wenn das nicht so wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn man hochsensibel ist und es passieren einem bestimmte Dinge, dass man dann möglicherweise mehr damit zu tun hat als einer, der vielleicht ein bisschen grober veranlagt ist, ist ja eigentlich total logisch.
Ja.
Und dass, wenn man jetzt die Mystik, diese Weisheit der Mystiker nimmt, dass eben eine einschneidende Erfahrung in der frühen Kindheit oder vielleicht sogar im Mutterbauch oder vielleicht sogar der Vorfahren die Ursache dafür sein könnte, dass man diese hohe Sensibilität auch hat, finde ich auch logisch, weil das ist einfach irgendwie dann im System wie so ein Einschlag und das ist dann vielleicht auch eine, nicht nur ein Segen, sondern auch eine Schutzfunktion, die Welt so mit eingebaut hat, ja. Genau. Und das finde ich auch gar nicht schlimm, wenn es so wäre. Aber ich will das einfach mal offen lassen, ob es so ist. Das ist einfach nur eine These. Ne?
Ja, auf jeden Fall hast du ja ein großes Verständnis für diese Menschen. Du hast viel schon gemeinsam mit ihnen gearbeitet, hast das aus eigener Erfahrung viel erfahren und hast aus diesem Grund das Freiraum-Institut gegründet. Und ich werde da die Kontaktdaten verlinken.
Ja,
gerne. Und jemand, der sich noch für die ganzen Ausführungen, die du jetzt über das neuronale System, über das Gehirn, da hast du ja auch einfach ein großes Wissen. Wer darüber noch mehr wissen möchte, der findet auch auf deinem YouTube-Kanal da viele Videos zu.
Vieles, ja. Ich habe auch viele Erklärvideos gemacht. Also da ist echt einiges drin, so denke ich. Ja.
Super.
Ja.
Dann danke ich dir für diese ganzen einführenden Worte. Das ist jetzt wirklich auch viel an Wissen gewesen, wo ich merke, das arbeitet auch noch in mir gerade, was da alles im Gehirn passiert.
Schön.
Vielen, vielen Dank.
Danke Jörg. Dir. Allen Zuhörern und Zuhörerinnen alles Gute.
Danke.
Tschüss.
Tschüss. Wie ist es dir ergangen mit all diesen Informationen zum Thema Trauma und überwältigenden Erfahrungen? Als ich irgendwann realisiert habe, dass viele meiner Symptome, die das Leben für mich anstrengend gemacht haben, auf traumatische Erlebnisse zurückzuführen sind, hat mich das erstmal ziemlich getroffen. Und dann habe ich aber auch für mich die Chance gesehen, da nochmal anders mit umzugehen und eben zu lernen, wie ich mein Nervensystem reguliere. Und das ist wirklich eine Übungssache, bei der wir Schritt für Schritt lernen können, uns selber besser zu regulieren. Und da sind die Wege ganz individuell. Wenn dich Jörgs Angebote noch weiter interessieren, findest du die Links dazu in den Shownotes, mit deren Hilfe du dich dann einfach noch weiter informieren kannst. Ich danke dir fürs Zuhören und ich danke für die Bewertung und Rückmeldung, die wir bekommen. Vielen, vielen Dank. Das gibt uns immer wieder die Energie und den Antrieb, weiterzumachen. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, an dem du dich richtig fühlst, so wie du bist. Alles Liebe für dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.